Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene.
Wir sind heute in Mannheim bei den Social Media Marketing Days und vor mir sitzt Luca Oppermann. Er ist einer der Speaker. Luca, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, sehr gerne. Danke.
So, dann fangen wir mal an. Du, erzähl mal ein bisschen zu dir. Was sind deine Themen? Was beschäftigt dich am Thema Social Media?
Auf jeden Fall. Ich werde heute vor allem über das Thema effizient Content produzieren sprechen. Wir arbeiten 100% mit Unternehmern, mit Selbstständigen zusammen. Das heißt tendenziell mit Leuten, die sehr, sehr wenig Zeit haben, die sie gerne in das Thema Social Media investieren würden. Teilweise sind es Leute, denen das Thema Spaß macht. Teilweise sind es Leute, denen das Thema weniger Spaß macht. Versuchen wir natürlich auf dem Spektrum alle abzuholen. Mit dem Ziel, dass wir es hinbekommen. Und das ist so das Content-System, was ich heute mitgeben werde, dass die Zuhörer danach ein System an die Hand bekommen, dass sie an einem Tag im Monat die Videos für den ganzen nächsten Monat produzieren können, ohne dass man sich jeden Tag dann darüber Gedanken machen muss, was soll ich heute posten und so weiter, dass auch keine Postlöcher mehr entstehen. Das heißt, alles rund ums Thema Strategie und effizient Videos produzieren.
Das klingt super. Und das ist ja eine der Stärken von KI, mehr Effizienz reinzubringen in so ein System. Jetzt aber die Frage, wie schafft ihr es, wirklich authentischen Content hinzubekommen?
Verschiedene Aspekte. Also ich würde es in dem Sinne abgrenzen, dass wir schauen, für welchen Teil der Content-Produktion kann und sollte man KI nutzen. Das ist nämlich in meinen Augen bei weitem nicht jeder Teil der Content-Produktion. Das Thema, was wir ja hauptsächlich auf dem Schirm haben, ist Personal Branding. Das heißt, Personal Brands aufbauen. Und Personal inkludiert ja schon irgendwie einen persönlichen Touch. Das heißt, je mehr man von diesem Persönlichen durch eine KI ersetzen lässt, desto mehr leidet natürlich der persönliche Aspekt. Das heißt, da würde ich auf jeden Fall schauen, dass man mit KI-Nutzung eher vorsichtig ist. Wofür wir zum Beispiel intern auch KI extrem viel nutzen, ist der vorgelagerte Part, bevor es dann ans Content-Erstellen geht. Diese ganze Recherche und Vergleiche ist ja im Endeffekt auch wie bei Ads. Oft beim Content kann man sehr, sehr viel A/B-Testing machen und so weiter. Dafür gibt es super KI-Tools. Das heißt, dafür gibt es extrem gut geeignete Tools, mit denen man dann Videos A/B testen kann, verschiedene Faktoren analysieren lassen kann und so weiter, die dann aber in meinen Augen von einem Menschen hinten raus mit den eigenen kreativen Faktoren auf die eigene Personal Brand angepasst werden sollten.
Du sprichst immer von Videos. Was ist mit Text? Oder über welche Portale reden wir? LinkedIn?
Wir haben den Hauptfokus tatsächlich auf Instagram und TikTok und YouTube Shorts, also die gängigen Shortform-Plattformen. Das heißt, Text, ich persönlich mache LinkedIn auch relativ viel. Wir haben es aktuell für unsere Kunden noch nicht im Angebotsportfolio mit dabei. Das heißt, wir haben den kompletten Fokus auf Video.
Und das heißt, ihr seid nicht so sehr im B2B-Bereich, sondern im B2C-Bereich. Also was sind das für Menschen, die ihr betreut, für Experten, Expertinnen, die ihr betreut?
Tatsächlich sowohl als auch. Also lustigerweise sind es B2B-Unternehmen, es sind auch natürlich B2C-Unternehmen. Je nachdem, welches Ziel man verfolgt, ist die Strategie natürlich immer fundamental eine andere. Gerade im B2C ist es natürlich relativ gängig, sehr auf Reichweite zu schießen. Je breiter die Zielgruppe ist, desto mehr Potenzial hat man natürlich auch, dass der Account dann irgendwie sehr ins Wachsen kommt. Gerade auf Instagram und TikTok, was ja per se erstmal Entertainment-Plattformen sind und weniger Verkaufsplattformen oder B2B-Plattformen wie LinkedIn. Tatsächlich gibt es aber auch B2B-Angebote, die extrem gut laufen auf Insta und auch auf TikTok. Wir haben zum Beispiel einen Kunden, der baut für Einzelunternehmer baut der Strukturen für GmbHs und Holdings. Das heißt, ein sehr trockenes B2B-Angebot eigentlich. Den haben wir aber auch total geil aufgebaut auf Instagram. Mittlerweile gewinnt der darüber auch Kunden, Anfragen sehr, sehr regelmäßig. Sein Account wächst total gut. Das heißt, wenn man weiß, dass die Unternehmer, die zwar eigentlich als Unternehmer denken, aber ja als Privatpersonen tendenziell auf diesen Plattformen auch unterwegs sind, wenn man weiß, wie man die richtig anspricht, kann man das dafür auch sehr, sehr gut nutzen.
Okay, jetzt verstehe ich langsam. Gibt es Namen, die du nennen kannst, darfst jetzt hier im Interview?
Es gibt Namen, die ich nennen kann. Die Kunden wirst du, dadurch, dass sie so nischig aufgebaut sind, tendenziell nicht kennen. Also es sind jetzt keine großen Brands, die man deutschlandweit kennt und so weiter.
Aber Frage, also hier für diesen Podcast der Marketingbörse, also Zielgruppe sind hier Marketingmanager.
Ja, optimal.
Also kannst du ruhig einen Kunden nennen, der sagt, oh, das ist auch nicht schlecht.
Ja, Markus Böhme beispielsweise, ein Kunde, Markus mit C. Das ist der, von dem ich gerade gesprochen habe, mit Thema GmbH und Holding. Wenn man sich eine bisschen weitere Zielgruppe anspricht, haben wir einen Kunden, der ist Pilot. Tatsächlich hat ein Coaching für andere Piloten. Das heißt aber, Piloten, Interessenten gibt es natürlich relativ viele, die sich irgendwie für den Beruf interessieren. Der heißt Marius.pilot auf Insta. Kann man sich auch gerne mal anschauen.
Okay, ja, Fliegen ist ja Sache, die sehr sehr gut funktioniert und spannend ist. Es gibt auch Speaker, die gleichzeitig selbst Pilot sind und dann ihr Pilotensein natürlich dann auch stark vermarkten auf diesen Plattformen. Es gibt überhaupt viele Speaker, die aktiv sind, eben nicht nur auf LinkedIn, sondern auch auf anderen Plattformen.
Auf jeden Fall.
Wie weit empfiehlst du das Unternehmen, ihre eigenen Personen, ihre eigenen Corporate Influencer dann auch in diese Richtung zu schulen und zu schauen, wer ist da fit und dem noch ein bisschen Nachhilfeunterricht durch dich zu geben?
Würde ich im Endeffekt jedem Unternehmen empfehlen, die sagen, dass ihre Zielgruppe nicht ultraspitz ist. Weil ich sag mal, wenn man jetzt als Zielgruppe Dachdecker Unternehmen mit 10 bis 12 Mitarbeitern hat, die x Jahresumsatz machen und so weiter, ist man wahrscheinlich mit organischem Kurzvideo-Marketing nicht unbedingt perfekt aufgehoben. Da gibt's dann Targeting über Ads und so, was sinnvoller ist. Aber im Endeffekt jedes Unternehmen und auch jeder Unternehmer, jeder Selbstständige selbst, der eine Brand aufbauen will und einfach bekannt werden will in seiner Audience, der kommt über kurz oder lang auch um Kurzvideos nicht drumherum. Weil es wird und ist ja jetzt schon und wird auch immer mehr das gängige Medium sein, was man im Alltag einfach konsumiert. Klar, LinkedIn ist als B2B-Plattform immer noch ganz vorne mit dabei, aber gerade wenn es so um diese Bekanntheit und Entertainment geht, kommt man um Insta und TikTok nicht drum rum. Das heißt, im Endeffekt jedes Unternehmen, was die Chance nutzen will, sollte sich besser früher als später damit auseinandersetzen.
Die Content-Produktion von Videos ist ja normalerweise sehr, sehr aufwendig. Und du sagst jetzt, ihr habt ein System entwickelt, wie man erstmal eine ganze Menge Content produziert, halbwegs effizient, und dann eben auch distribuiert. Kommen wir zur Produktion. Wie geht ihr davor? Welche Art von Videomaterial nehmt ihr beispielsweise?
Auf jeden Fall. Im Endeffekt, was wir gebaut haben, ist ein sehr effizientes Batching-System. Das heißt, dass viele Videos am Stück entstehen.
Ja, und genau. Das ist ja auch sinnvoll.
Genau. Erstmal man eben nicht jeden Tag Video filmen muss und so weiter. Genau. Und damit das Ganze funktioniert, haben wir die Content-Produktion in verschiedene Phasen aufgeteilt. Das heißt, wir haben einmal die Ideation-Phase am Anfang, die Ideenphase, wo die ganzen verschiedenen Content-Ideen entstehen. Geht von sehr top-of-funnel, also sehr eine breite Zielgruppe ansprechend, Thema Trends, Thema Sketches, Thema lustige Videos und so weiter. Alles, was einfach grundsätzlich eine breite Audience anspricht, sollte vor allem am Anfang ein sehr, sehr großer Teil vom Marketingmix im Content sein. Geht dann aber auch weiter, Thema Middle of Funnel, irgendwelche Dinge, die mehr die Expertise schon zeigen, die man auch mit der Person dann verbindet. Das heißt beispielsweise Day in My Life Videos oder so Storytelling Videos, wo irgendwelche Geschichten erzählt werden. Bis hin zu Bottom of Funnel Videos, wo dann zum Beispiel Einwände behandelt werden rund um ein Angebot und so weiter. Das heißt Ideen von bis. Und diese Ideen eben auch in verschiedenen Formaten. Das ist ja das Standardformat, woran man denkt, ist ja Talking Head, ein Reel, 30, 40, 50 Sekunden direkt in die Kamera gesprochen.
Das wollte ich gerade sagen, das ist das, was ich mir jetzt vorstellen kann, wo ich halt in eine Kamera rede.
Genau.
Das kann ja entweder Hochformat sein oder es kann vor meinem Bücherboard im Querform, aber meistens hat man heute Hochformat.
Genau.
Und das ist das, was man überall ständig sieht. Aber du willst ja ein bisschen mehr Variabilität auch reinbringen.
Auf jeden Fall.
Und trotzdem vertretbaren Aufwand haben. Das heißt, Day of My Life wird schon mal schwierig, außer ich schicke da noch einen Kameramann mit.
Genau, es gibt verschiedene Wege, wie man die Formate im Endeffekt produziert. Das heißt, Talking Head in die Kamera ist so das Erste, woran man tendenziell denkt, wenn es um uns Content erstellen geht. Es gibt aber im Endeffekt, wir haben mit unseren Kunden über 10 Formate, die wir durchrotieren mit den Kunden. Das heißt, beispielsweise Sketches, was ich vorhin gesagt habe. Es gibt Ranking-Videos, wo man verschiedene Dinge irgendwie einwertet. Ich habe zum Beispiel ein Video mal gemacht, hat total viele Anfragen gebracht, auch die schlimmsten Instagram-Fehler, wo ich die quasi nach einer Tierliste sortiert habe. Was ist schlimm, was ist weniger schlimm? Dann gibt's beispielsweise...
Was ich reinrede, warte mal, nochmal zum Format. Also Sketch kann ich mir vorstellen. Das heißt, du versuchst mich auf lustig zu machen, was sehr schwierig ist, aber ich kann das.
So,
das heißt, du probierst mit mir, du machst eine Session, da steht er und filmt. Neben uns steht jemand, der hier auch mit dabei das Ganze aufnimmt. Und dann nehmt ihr das auf und versucht, kann man da draus was machen? Oder Thorsten ist ein hoffnungsloser Fall.
Wir geben unser Bestes, genau.
Okay.
Das heißt, Sketches ist natürlich auch ein personenabhängiges Format. Ja, es gibt Leute, ich zum Beispiel mache Sketches super gerne. Ich bin grundsätzlich jemand, der viel grinst und viel lacht. Vielleicht hört man es in der Stimme schon raus. Und Sketches machen mir total viel Spaß. Also Sketches funktionieren auch auf meinem Account von der Reichweite her total gut.
Natürlich, wenn man das kann. Also Rainer Grill macht das super. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, wahrscheinlich. Der macht das hervorragend. Genau. Aber man muss es auch wollen.
Kann ein sehr sinnvolles Format sein, genau. Was aber zum Beispiel auch geil ist, sind so Splitscreen-Videos. Das ist dann im Editing ein bisschen aufwendiger, wo du zum Beispiel einmal links und einmal rechts im Bild zu sehen bist und quasi eine Konversation mit dir selber führst. Da kann man super geile Vergleiche machen. Das war zum Beispiel für den GmbH-Holding-Kunden, den ich vorhin kurz thematisiert hatte, ein Video, was sein Account komplett durch die Decke gehen lassen hat. Also keine Ahnung, für das Thema, ich glaube 800.000 Aufrufe auf so ein Video, also sehr in-depth eigentlich ins Thema rein, war ein Vergleich. Er zweimal nebeneinander, einmal GmbH und einmal GmbH und Holding. Und dann hat er quasi hin und her geredet und verglichen, hier zahle ich so viele Steuern, da kann ich meine Gewinne so absichern und so weiter. Also auch total geil.
Aber das heißt doch ein relativ hoher Aufwand, den ich treiben muss. Das heißt also für dich auch ein hoher Aufwand der Vorbereitung als Dienstleister, um dann mit mir ein solches Video, also ich spiele dann die Rolle, aber du müsstest mich schon ziemlich briefen, damit ich weiß, was ich da wie machen kann. Ist das nicht immer so ein bisschen auch ein Privatvergnügen, dass man dann sagt, naja, da steckt auch ganz viel Zeit drin. Wie rechnest du das ab? Rechnet sich das wirklich für einen Selbstständigen oder sind das Menschen, die von sich aus schon eine starke Begeisterung dafür haben? Von Reinhard Krill weiß ich, da ist auch nicht nur berufliche Arbeitszeit mit dabei.
Es geht von bis. Also wir haben Kunden, die sich auch privat, und es geht ja bei mir genauso. Ich bin privat komplett begeistert für Social Media. Also ich würde es auch den ganzen Tag machen, wenn ich nicht dafür bezahlt werden würde wahrscheinlich. Wir haben Kunden, die sind eher auf dieser Seite des Spektrums unterwegs. Wir haben aber auch Kunden, die sind zu 100% auf der anderen Seite vom Spektrum, die sagen, hey, ich will das Thema eigentlich überhaupt nicht machen. Ich weiß, es ist irgendwie wichtig für mein Business. Ich muss es quasi machen. Deswegen nehmt mir bitte alles ab, was irgendwie geht. Die gibt's auch. Und weil du gefragt hast, ob sich das für Selbstständige rechnet. Branchenabhängig, ja, nein. Die Kunden, die wir tendenziell betreuen, sind alles Kunden, die High-Ticket verkaufen. Das heißt, High-Ticket-Dienstleister in der Regel, wenn du dir vorstellen kannst, der GmbH- und Holding-Kunde, ich nehme ihn jetzt aber nochmal als Beispiel, hat logischerweise auch ein gewisses Honorar, was er für so eine Beratung abruft. Das heißt, wenn er mit einem Kunden x-tausend Euro Umsatz macht und wir mit seinem Content dafür sorgen können, dass er x Kunden im Monat gewinnt, rechnet sich das ziemlich schnell.
Also das Geschäftsmodell, was dahinter steht, ist das Entscheidende,
ist definitiv,
ob sich ein Invest lohnt oder auch nicht.
Genau, was ich zum Beispiel Leuten empfehle, die tendenziell Low-Ticket verkaufen, die zum Beispiel kleine Coaching-Angebote verkaufen oder die irgendwelche Dienstleistungen nach Stundenbasis abbrechen oder wie auch immer, ist tatsächlich Social Media, sich erstmal selbst auf die Fahne zu schreiben, das Ganze selbst zu lernen, weil da kommen wir als Dienstleister nicht hinterher. Klar haben wir auch einen gewissen Aufwand, der pro Kunde entsteht. Und wenn wir dann x-tausend Euro pro Monat berechnen und der Kunde nach Stundenbasis 100 Euro abrechnet, müssen wir viele Stunden verkaufen für den Kunden, dass sich das Ganze rechnet und stoßen dann irgendwann eine gewisse Decke. Das bedeutet, wenn man sagt, man hat nicht eine Marge von ein paar tausend Euro pro Kunde, den man über Social Media gewinnen kann, würde ich eher empfehlen, es selber zu lernen, das Ganze selber umzusetzen und dann vielleicht tendenziell, wenn man ein High-Ticket-Angebot noch dazukommt, dann das Ganze gegebenenfalls auch abzugeben.
Okay, aber man merkt bei dir schon enorme Kompetenz, nicht nur in der Generierung von Content, sondern eben auch in der Evaluierung, ob sich das businessmäßig rechnet oder nicht rechnet.
Das ist der Hauptfokus, ja. Also im Endeffekt, klar, es ist für einen Kunden schön, wenn wir tolle Videos produzieren. Wir haben lustigerweise auch Kunden, die sagen, hey, tatsächlich ist der finanzielle Aspekt nebensächlich, wenn man das in Anführungszeichen so sagen kann. Ist ja ab einer gewissen Unternehmensgröße auch so. Wir kosten jetzt ja auch keine Unsummen, aber wenn die dann ein paar tausend Euro im Monat investieren in uns und sagen, diese paar tausend Euro, ob die rausgehen oder nicht, merken wir nicht. Wir wollen einfach ein bisschen Bekanntheit aufbauen, dass die Leute uns kennen. Das gibt's auch. Das ist dann eher Brandbuilding schon als tatsächlich Social Media als Kundenquelle. Aber in der Regel ist die Kundenzufriedenheit eins zu eins davon abhängig, ob wir denen mehr Umsatz bringen, als sie uns in uns investieren oder nicht.
Ich bin natürlich überwiegend in LinkedIn aktiv als geschäftlich unterwegs sein da. Was sind die Dinge, die dich in LinkedIn am meisten nerven? Dich als Profi, wo du sagst, Mensch, wenn die könnten wirklich mal sich melden.
Ist jetzt die Frage, ob ich das hier im Podcast so sagen darf.
Du musst keine Namen nennen.
Nein, keine Namen. Ich habe heute Morgen ich kann den Begriff leider nicht sagen, aber ich habe heute Morgen einen Post gesehen, der das sehr gut zusammengefasst hat. Und im Endeffekt, was mich auf LinkedIn nervt, ist sehr, sehr krass diese Selbstbeweihräucherung. Das heißt, wenn man einen LinkedIn-Post sieht, ist es zu 50%, ich bin ein unglaublich geiler Typ und die anderen 50% sind, dieses Thema nervt mich total. Hauptsache, irgendwelche Leute kommentieren dann und man fördert das Engagement irgendwie und die anderen 50%, ich bin total geiler Typ. Hauptsache, irgendwelche Leute schreiben in die Kommentare, ja, bist du wirklich, wow, toll, was du aufgebaut hast. Das heißt, der Mehrwert-Content, den ich mir von LinkedIn unter anderem erwarten würde, den finde ich relativ wenig. Und dann habe ich natürlich auch relativ wenig Verlangen, bei Dienstleistern zu kaufen. Und das ist für mich total wichtig. Also ich finde zum Beispiel auch, das wird bei uns perspektivisch im Marketing-Mix auch noch kommen für die Kunden, YouTube eine total spannende Plattform, weil man einfach in sehr kondensierter Zeit, also 10 Minuten, 15 Minuten, extrem viel Mehrwert reinpacken kann, was man auf LinkedIn mit einem Text nicht machen kann, was man auch auf Shortform-Videoplattformen nicht machen kann. Und je mehr Mehrwert ich von jemandem mitnehme, wo ich sehe, okay, der versteht mein Problem, der hat eine Lösung dafür und so weiter, desto mehr Verlangen habe ich natürlich auch bei der Person zu kaufen. Und wenn auf LinkedIn irgendwie alle anfangen, und ich schließe mich da selber gar nicht unbedingt aus, man wird da das gerne mal super leitet, dann auch solche Posts zu machen, wenn auf LinkedIn dann alle anfangen, irgendwie über sich zu schreiben und das eigene Business, ich kann mir nicht vorstellen, dass es super zielführend ist.
Nochmal zu dem Spagat zwischen persönlich, gerade in LinkedIn, zwischen persönliches Sagen und auch fachliche Qualifikation zeigen. In diesem Spagat, was ist deine Empfehlung? Wie viel Persönliches oder was sollte man persönlich oder wo sind die Risiken?
Ich würde ungern eine Prozentzahl abgeben, weil so zu pauschalisieren ist auch von Person zu Person natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Im Endeffekt sollte man gucken, man sollte im Optimalfall, und das hat wenig mit Content zu tun, sondern mehr mit der Psychologie, die dahinter steckt im Endeffekt oder auch mit dem Businessmodell an sich. Das finde ich auch total spannend, weil der Content ist ja am Ende nur das Megafon, mit dem man es nach außen strahlt. Eigentlich muss ja die Basis dahinter erstmal stehen. Im Optimalfall wird man selbst zu der Person, bei der andere Menschen gerne kaufen. Und wenn ich zu der Person werde, wo meine Zielgruppe sagt, das ist ein super geiler Typ, ich vertraue dem, ich glaube, dass er mein Problem lösen kann, ich finde ihn sympathisch, dann ist es fast egal, ob ich persönlichen Content oder Business-Content mache, weil die Leute wollen ja mit mir arbeiten. Natürlich muss ich dann einerseits ein bisschen zeigen, wer ich bin. Ich muss auf der anderen Seite zeigen, welche Probleme lösen wir und so weiter. Aber ich nutze mich beispielsweise immer selbst als Case Study. Ich habe jetzt innerhalb von einem Jahr mein Team aufgebaut. Ich war letztes Jahr noch alleine. Wir sind jetzt ab nächsten Monat zu siebt fest im Team. Und ich nutze mich da selbst als Case Study, weil unsere Kunden sind ab solo selbstständig quasi. Das heißt, sie sind genau in der Situation, wo ich vor einem guten Jahr war. Und wenn ich die dann abhole, egal ob das dann auf eine persönliche Story ist, diese Probleme hatte ich als Solo-Selbstständiger oder auf einer Business-Ebene ist. Als ich Solo-Selbstständig war, habe ich diese Content-Formate gemacht, um mehr Kunden zu gewinnen. Geht ja im Endeffekt beides. Hauptsache es zahlt auf das gleiche Ergebnis ein.
Okay, das heißt, Authentizität ist
100%. Dann auch wieder den Loop zurückzumachen zum Thema KI. Eine KI kann nicht die Stories erzählen, die ich als Person erzählen kann. Eine KI kann mir Hook-Vorschläge geben. Nur wenn der Hook gut ist und der Inhalt dahinter nicht stimmt, dann hat der Leser einmal drauf geklickt oder der Zuschauer einmal sich die Hook angeguckt, wurde enttäuscht. Und dann bin ich erstmal weg vom Fenster.
Danke, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview. War wirklich informativ.
Sehr gern, danke für die Fragen.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.